52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von 52 Runs, heute geht's in der Folge Nummer 20 um Leadership of a Freak, also um das Thema Führungsverhalten. Und wir gehen gemeinsam der Frage nach, was hat es denn mit dem Hollywood-Mindset auf sich? Dazu kommen wir gleich, davor aber noch die Erklärung oder der Hinweis, was ist überhaupt 52 Runs, weil das ja noch nicht alle wissen, worum es genau geht. Und es geht darum, dass wir mit dem Buch von 52 Runs einen Begleiter durch die ersten 52 Wochen Unternehmertum geschaffen haben. Ein Buch, das nicht Lesebuch ist, sondern ein Buch, das Arbeitsbuch ist. Das heißt, aus jedem einzelnen Podcast entsteht ein Kapitel. Aus diesem einen Kapitel gibt's also einige Seiten zu lesen und zu lernen. Und dann gibt's am Ende des Kapitels einen QR-Code, der führt zum jeweiligen Podcast. Und dort kann man dann nochmal tiefer reinhören und nachhören, um das Thema oder die Folge besser zu verstehen. Und weiters ist also am Ende einer jeden Folge und eines jeden Kapitels eine Aufgabe zu lösen. Diese Aufgabe dient dazu, dass man das Gelesene und Gelernte noch besser in den Kopf bekommt, um daraus gute Handlungen abzuleiten. Das haben wir bei den letzten Folgen schon sehr spannend erlebt. Eine der Folgen, die zu den meistgehörten gehören, ist die Folge mit unserem Spenglermeister Peter Drenkwalder, Ablenkung ist tödlich. Peter Drenkwalder hat erzählt, dass er also von seinen großen Social-Media-Aktivitäten und den 1,2 Millionen Follower sehr begeistert war, aber dass diese Aktivitäten ihn abgehalten haben, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren, und es hätte ihn fast das Unternehmen und in Wirklichkeit fast das Leben gekostet. Eine wahnsinnig spannende Folge. Die Folge 16 und 17, eine Doppelfolge, und nicht weniger spannend wird die heutige Folge, weil, wie gesagt, heute geht's um Führung. Und zwar Führung nicht in dem Sinn, dass wir über ein Großunternehmen sprechen, bei dem ja die Vorstände über Führung reden, sondern wir reden über ein Showteam, wir reden über The Freaks und wir reden über OC Ono. Herzlich willkommen im 52 Runs Studio.
Hallo, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
Zur Einleitung möchte ich sagen, woher kennen wir uns oder wo habe ich dich das erste Mal gesehen? Der Premium Leaders Club hat eine Veranstaltung ausgeschrieben im Restaurant Das See an den Feldkirchner Badeseen in Oberösterreich. Und dort war der Titel des Vortrags The Leadership of a Freak. Und ich habe mir gedacht, den OC Ono, den kenne ich nicht. Und wie ein Freak führt, ist mir auch irgendwie fremd. Aber die Location ist toll. Ich schaue mir die Location an. Und daneben läuft ein Vortrag. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass dieser Vortrag ja für mich der beste Vortrag war, den ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Also ich war so unglaublich geflasht davon, wie du das Thema Führung angehst, nämlich das Thema Führung in deiner Gruppe, bei deinen Freaks. Und man kann das ja dann wunderbar auf die unternehmerische Führung umlegen. Und diese Brücke wollen wir heute schlagen und darüber sprechen und diskutieren. Und das ist sicher spannend für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die zuhören. Aber lass uns mal zunächst zur Abkürzung oder zu deinem Namen kommen. Woher kommt denn das OC?
Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe einen japanischen Geburtsnamen, der ist Osamu, also Osamu Ono, ganz straight ausgesprochen, weil meine Eltern beide aus Japan kommen. Und meine Freunde in Österreich haben mich aber immer Ossi genannt, also ganz klassisch O-S-S-I. Und ich habe aber eine Zeit lang dann in Amerika gelebt und habe mir dann dort vorgestellt: Hi, my name is Ossi Ono. Und die Amis, die haben das aber nicht ganz verstanden, die haben die Aussprache nicht ganz gecheckt. Bis dann einer gesagt hat: Ah, like OC California. Und ja, das hat man dann irgendwie gedacht, haben wir gedacht, ja cool, nur zwei Buchstaben weniger zum Schreiben, klingt irgendwie lässig, klingt international, und dadurch ist dann dieser Name geblieben, quasi OC, also O.C. Und im Endeffekt ist es nur die englische Aussprache von Ossi.
Also einer, der es nicht richtig aussprechen hat können, hat dir deinen jetzigen Künstlernamen sozusagen mitgegeben. Eine schöne Geschichte. Wie hat denn dein Weg mit deinen Eltern nach Österreich dich hierher geführt? Wie war denn das?
Also ich komme eigentlich aus einer Musikerfamilie. Also meine Eltern haben in Japan Musik studiert, also kommen direkt aus Tokio. Meine Mama war Pianistin, mein Vater war Trompeter und die sind dann nach dem Studium nach Österreich gezogen, in die Nation der klassischen Musik von Mozart, Schubert, Strauss und so weiter. Und da bin ich dann vor 40 Jahren auf die Welt gekommen. Ich war eigentlich immer mehr dem Sport generell zugezogen. War Fußballer, war Volleyballer, habe natürlich auch Klavier gespielt, aber habe eigentlich den ganzen Nachmittag immer damit verbracht, zu sporteln. Und so bin ich dann eigentlich aufgewachsen, habe sehr schöne Kinder gehabt. Meine Eltern haben mich immer überall sehr unterstützt. Und so bin ich dann in Österreich, bin ein gebürtiger Linzer, in Österreich aufgewachsen mit Wiener Schnitzel und Co.
Wahrscheinlich wollten aber die Eltern, wie das so üblich ist, der Sohn soll dasselbe machen. Also Pianist oder Trompeter wäre wahrscheinlich die erste Wahl gewesen.
Tatsächlich überhaupt nicht. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Sie haben mich immer so aufgezogen, dass sie gesagt haben, ich soll das machen, was mir Spaß macht. Ob es dann die Musik ist oder nicht, das haben sie mir immer freigestellt. Ich glaube natürlich auch, wenn du mal Profimusiker bist, dann siehst du natürlich nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die schwierigen, stressigen Zeiten, dass du halt einfach 10 Stunden am Tag daheim in der Wohnung Trompeten spielst und Klavier üben musst. Und da haben sie auch gesagt, wenn es so ist, wenn ich das Talent habe und die Begeisterung dafür habe, dann gerne. Aber wenn es was anderes ist, und das war offensichtlich dann bei mir der Sport, dann haben sie mich auch da ganz tatkräftig unterstützt.
Der Sport, das ist ja jetzt ein sehr breites Feld. Da hätte ja alles dabei sein können. Fußball war dabei. Mhm. Jetzt habe ich da in dieser Präsentation so tolle Fotos gesehen, wo die dein Vater schon sozusagen an den Beinen hält, kopfüber. War das der Einstieg in das Akrobatenthema oder wie ist das gekommen?
Ja, wahrscheinlich war das die harte japanische Zirkusschule von meinem Papa. Nein, Spaß beiseite. Also überhaupt nicht. Ich glaube, mein Vater war genauso immer begeistert, dass er mit mir Sport ausübt und mich da unterstützt in dem, was ich mache. Und mir hat das immer gefallen, dieser Teamsport. Also drum Fußball, drum Volleyball, einfach gemeinsam zu arbeiten. Und mit der Akrobatik bin ich dann eigentlich erst in der Oberstufe in Kontakt getreten. Also wir haben da im Sportgymnasium dieses Unterrichtsfach Akrobatik und Jonglage gehabt. Das waren 1,5 Stunden am Freitag immer. Und das hat mir von Tag 1 total gefallen. Einfach dieses, nicht nur dieses Sportliche, sondern auch dieses Kreative, dieses Gemeinsame, dieses gegenseitige Vertrauen. Ich habe dann auch immer mehr und mehr Choreografien erstellt, quasi für die Schulaufführungen. Und dadurch ist es eigentlich entstanden, dass ich dann da so eine Leidenschaft dafür entwickelt habe. Habe natürlich nebenbei immer nur Fußball und Volleyball auch gespielt, aber es war dann immer mehr, dass dieses Auftreten vom Publikum und so seine Talente zu präsentieren, dass das immer die Richtung war, die mir dann mehr und mehr gefallen hat.
Also Oberstufe heißt zwischen 15 und 18, war in der Schule die Möglichkeit, die Akrobatik zu erleben und da rein zu wachsen. Genau. Oberstufe ist dann irgendwann mit 18, 19 aus. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, das so weiter zu verfolgen, dass du letztlich dann Stuntman in Hollywood geworden bist?
Es war dann so, in dieser Oberstufenzeit, wo wir dann auch vermehrt Auftritte gemacht haben, da habe ich mir mit 2 Schulkollegen zusammen, dann haben wir außerhalb der Schule Auftritte gemacht und wir haben dann unsere Skills so verbessert und so erweitert, dass das eigentlich immer wieder und wieder geworden ist. Und das haben wir aber auch im Schulunterricht gemacht. Und mein Lehrer hat dann irgendwann zu mir gesagt, boah, Alter, ihr seid echte Freaks. Und dadurch ist dieser Gedanke oder dieser Name einerseits für die Gruppe später entstanden, aber auch dieses, wieder nur krassere und nur coolere Tricks machen. Und haben dann auch immer wieder Stunt-Shows eingebaut in unsere Schulaufführungen.
Der arme Lehrer.
Ja, also, das war wirklich.
Wenn der euch aufgerufen hat, dann seid ihr nicht da in Gang nach vorn gegangen, sondern über Wände mit Salto und
Fenster rausgesprungen, Stirn runtergekracht, also alles ganz wilde Sachen gemacht. Also bin ich nach wie vor sehr fasziniert, dass die Lehrer das alles ausgehalten haben. Aber ja, nachdem ist dann eben dieser Gedanke entstanden, ich möchte es gern nur aufs nächste Level bringen. Und habe dann mein Matura-Reiseticket eingewechselt für ein Ticket nach Amerika. Habe quasi für mein Visum ein Studium beantragt, also habe quasi eine Ausbildung zum Personal Trainer gemacht, aber habe nebenbei auch ins Filmbusiness reingeschnuppert. Und ich habe da 50 E-Mails ausgeschickt an Stuntmen und Stuntkoordinatoren. Hey, wie kann man ins Filmbusiness kommen? Ich möchte gerne Stuntman werden. Wie macht man da diesen ersten Schritt? Ja, von diesen 50 E-Mails, die ich ausgeschickt habe, waren 46 unbeantwortet, 3 haben eine Absage erteilt und eine Person hat mich dann eingeladen, dass ich mal mit einer trainiere. Und bin dann nach Los Angeles geflogen und habe dann dort mit denen trainiert. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass dieser Chef von dieser Community einer der erfolgreichsten Stuntmen Amerikas war. Also der war bei Back to the Future, seine Stuntleute waren bei Fluch der Karibik, Indiana Jones, Matrix und so weiter. Und mit denen habe ich trainieren dürfen. Und das war natürlich auch vorher eine coole, besondere Erfahrung für mich.
Also irgendwo ein bisschen Zufall, weil du schreibst total 50 an und du hättest jetzt da 50 Abwesenheitsnotizen oder sonstige Absagen bekommen können. Ja. Aber dass genau der eine Top-Stuntman oder der diese ausbildet, da dabei ist und dich einlädt, dabei zu sein, ist Glück, Zufall oder was auch immer.
Was auch immer, ja, voll. Es ist schon, denk mal, das hat für mich damals schon gezeigt, ja, es braucht nur diese eine Person oder es braucht nur diese eine Entscheidung oder diese eine Situation, die halt ein Leben komplett verändern kann. Und das war in dem Fall. Ich habe eine Absage nach der anderen gekriegt oder keine Rückmeldung gekriegt über Wochen und man hat gedacht, ja, okay, dann ist es so, dann tue ich halt einfach fertig studieren und das war's. Aber habe dann eben diese Möglichkeit bekommen und das hat mein ganzes Denken verändert, weil ich dort auch so viele tolle Erfahrungen sammeln haben dürfen, mit so tollen Menschen trainiert habe und dadurch ist auch dann dieses Hollywood-Mindset entstanden.
Ja, das Hollywood-Mindset, was steckt da dahinter als, sagen wir mal, Österreich, Deutsch, Schweiz, Italiener, was stellt man sich vor unter dem Hollywood-Mindset und wie ist es auch umlegbar auf das Unternehmertum? Sollte man dort auch vielleicht öfter ein Hollywood-Mindset haben?
Das Hollywood-Mindset ist im Endeffekt einfach groß zu denken. Also mir hat das damals immer sehr fasziniert und begeistert, wie die Amis Showbusiness machen. Dass sie aus jeglicher Kleinigkeit so eine große Sache machen und die Menschen dadurch begeistern, Emotionen kreieren und das halt in den Köpfen hängen bleibt. Und das ist im Endeffekt auch das, was ich meinen Leuten mitgeben möchte, dass immer viel mehr möglich ist und dass man sich ja auf die kleinen Dinge im Leben halt aufhängen kann und das halt groß aufziehen kann.
Denkt da der Amerikaner prinzipiell größer? Also mir kommt vor, der Europäer macht sich ja gern selbst klein, obwohl Europa größer ist. Und der Amerikaner macht aus einem Elefant vielleicht.
Ich glaube schon, dass dieses Showbusiness einfach den Amerikanern liegt. Ja, also das sieht man ja bei den Filmen, aber auch genauso bei den Events, die ziehen das halt einfach groß auf. Und das hat mich schon von klein auf, wenn ich Hollywood-Filme mir angeschaut habe, immer schon sehr begeistert. Aber vor Ort das dann nochmal live zu sehen, das war schon nochmal ein ganz anderes Level. Ja, umgekehrt sage ich, ja, kann man das genauso kritisieren, wenn man sagt, okay, man zieht alles so fett auf und eigentlich ist es ja gar nicht so. Aber am Ende des Tages funktioniert es für mich, dass ich dadurch auch meine Leute halt begeistern kann und ihnen sage, hey, da gibt's Ziele, Visionen und die könnt ihr erreichen. Ihr müsst halt natürlich was dafür tun, ihr müsst natürlich da das Know-how und die Fähigkeiten dafür aufbringen, aber es ist alles möglich und genauso habe ich mein Team von null auf aufgebaut.
Und diese Ziele und Visionen zunächst mal zu skizzieren und dann ja den Jungen auch bei The Freaks beizubringen, hat die dann wieder zurückgeführt nach den Zeiten in Hollywood, retour nach Österreich, um dort eine Showgruppe The Freaks aufzubauen. Genau. Jetzt ist es so, im Podcast ist das ja mit dem Bild etwas schwierig, deshalb zeichnen wir heute davon eine YouTube-Folge auf und werden dann auch entsprechende Sequenzen einspielen, wo man euch sieht und die Auftritte, die ihr habt, die sind ja wirklich unglaublich beachtlich. Also zum Beispiel die Teilnahme an Britain's Got Talent. Mhm. Da kriegt man 5 Minuten Gänsehaut, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Sag mal, die Höhen und Dimensionen eurer Show, weil da, wenn ich da sehe, die Neunjährige, die auf 4. Ebene steht, in der Höhe, da muss man schon ein richtiges Hollywood-Mindset auch mit 9 Jahren haben, um da oben nicht die Krise zu bekommen. Wie hat sich der Weg dahin ergeben, von null auf The Freaks aufzubauen?
Wie zurückgekommen bin von Amerika, war ich dann beim Turnverein Trainer, also ganz klassischer Gerätturntrainer, und habe dann damals von meinem ehemaligen Klassenvorstand vom Sportgymnasium eine Information bekommen, dass es so eine lokale Talenteshow gibt. Und da hat man als Hauptpreis einen Auftritt am Center Court von der damaligen Generalis Tennis Trophy gewinnen können. Und ich dachte, ja, cool, das klingt eigentlich spannend, aber wenn ich da mitmache, möchte ich nicht eine ganz klassische Turnenshow machen oder eine Tanzshow, sondern halt irgendwas Außergewöhnliches. Und dann bin ich dann wieder eben auf das gekommen, auf die Akrobatik, was ich damals gelernt habe, und habe mir dann Talente vom Turnverein zusammengesammelt und habe innerhalb von 2 Monaten alles gelernt, was für die Showbühne notwendig ist. Sind dann hingefahren, haben dann tatsächlich gewonnen, und unser allererster Auftritt war eben am Center Court in der Tipps Arena in Linz. Und das war mega Erfolg und ist beim Publikum super gut angekommen, aber auch im Team. Also das hat man richtig gesehen, dass die Jungs und Mädels halt so stolz drauf waren, dass sie jetzt ein Teil dieser Gruppe sind, von der Beginn von etwas ganz Großen. Und das hat natürlich auch ja, was in mir ausgelöst, dass ich sehe, okay, das kommt nicht nur beim Publikum gut an, sondern auch bei diesen jungen Talenten, dass sie dann sehen, boah, das ist nicht nur ganz normal einfach Sporteln oder irgendwas, sondern das gibt mir was, und das kann nur was ganz Sensationelles werden.
Das heißt, das war die Initialzündung, war quasi in Linz beim Generali Ladies Open,
ja.
Wo nach wenigen Monaten Training eine Gruppe so performt hat, wie man es nicht glauben hätte können, weil du gesagt hast, es sind größere Dinge möglich, also dieses Hollywood-Mindset angewandt hast.
Ja.
Und in der ersten Show schon damit erfolgreich warst.
Ja, voll. Und es war, ja, natürlich, ich glaube schon, was ich gut kann und was ich eben auch in Amerika gut gelernt habe, ist, Dinge gut zu verpacken und auch durch meine Tätigkeit als Stuntman, dass ich auch Risiko gut abschätzen kann. Dass es einerseits fürs Publikum halt extrem spektakulär ausschaut, aber im Hintergrund trotzdem weiß, okay, es ist alles doppelt und dreifach abgesichert. Ja, und das ist ja gerade in dem Bereich, was wir halt machen mit der Akrobatik und vor allem auch mit Kindern und Jugendlichen, das Allerwichtigste, dass da einfach nichts passiert. Aber gleichzeitig muss es auch so rüberkommen, dass das Publikum, ja, wie du sagst, total ausflippt und denkt, um Gottes Willen, wie kann es sein, dass da ein Mädel auf 6 Meter Hechen runterspringt und dabei lacht und da alles sicher passiert. Ja. Mhm. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, so diese Kombination, was uns auch ausmacht.
Also Britain's Got Talent, ein 9-jähriges Mädchen auf 6 Meter Höhe, und die ist nicht einfach nur runtergesprungen mit den Füßen nach unten, sondern sozusagen im Flugmodus.
Ja, voll.
Und mit lachendem Gesicht. Und die Menge hat gejubelt und auch die Jury war unglaublich begeistert. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist das im Drehbuch gestanden, dass die begeistert waren oder nicht. Aber das hat man denen angesehen, dass einfach da alle, ja, völlig von den Socken waren, was die Freaks geboten haben.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, es war ein ganz spannendes Ereignis. Natürlich auch die ganze Vorbereitung, was da dahinter steckt. Es war jetzt nicht nur, dass wir diese Show auf die Beine gestellt haben, sondern auch die ganze Choreografie, die ganze Inszenierung, die ganzen Hintergründe, die ganzen Special Effects. Also das war ja alles bis ins Detail von Sekunde 1 bis am Schluss durchgeplant und durchkoordiniert. Und da war ja regelmäßig mit der Produktion im Austausch und parallel natürlich mit meinen Leuten, dass wir schauen, okay, was kriegen wir bis dorthin, was kommt da gut an, was kommt da im Fernsehen gut an, weil, sag mal, ein Live-Publikum ist trotzdem was anderes als Live-Fernsehen, weil da muss man schauen, was passt ins Kastl rein. Und dann war es natürlich umso schöner, dass wir dann so ein tolles Feedback bekommen haben und dass auch dieser Auftritt dann so viral gegangen ist.
Das heißt, wie lange ist da Vorbereitungszeit auf so eine Show? Weil im Prinzip beim Zusehen glaubt man ja, okay, da kommt jetzt wer auf die Bühne, die starten los und das war's. In Wirklichkeit gibt es da aber sicher genügend Anweisungen und Proben und wochenlange Vorbereitung davor. Wie läuft das ab davor?
Ja. Ja, es ist schon viele, viele Monate. Nicht nur das Training, was funktionieren muss, dass man sich alle Würfe und Pyramiden aneignet, aber natürlich auch die ganze Koordination, Musik schneiden, die ganzen Abläufe. Ich denke, jeder Unternehmer, wenn ich ihm erzähle, okay, du arbeitest jetzt mit 25 Personen zusammen von 9 bis 30 Jahre und musst die jetzt so motivieren, dass sie auch tagtäglich ins Training kommen, Rückschläge hinstecken, dass man korrigiert, ist es möglich, ist es nicht möglich, muss ich da was umstellen, sagt die Regie oder die Produktion von Britain's Got Talent wieder, nein, das passt nicht, das müssen wir so und so machen, dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie viel Arbeit das da eigentlich dahinter steckt und dass es nicht einfach nur so ist, hey, wir gehen auf die Bühne und machen das jetzt, sondern dass auch hinsichtlich Sicherheit trotzdem alles passen muss. Ja, gerade bei solchen Produktionen ist die Zeit immer sehr knapp und alle stressen immer und die Regie und die Kameraleute sagen, Maja, kannst du das bitte nur mehr machen? Und wir sind eigentlich schon fix und fertig. Aber da ist, ja, ist einfach meine Aufgabe, dass ich auch gut abwäge. Ist es noch zumutbar, dass wir jetzt nur mehr einen Durchlauf machen, nur mehr eine Probe machen? Oder ist es auch, ja, notwendig und trotzdem auch gut für das Endergebnis?
Jetzt haben wir über Britain's Got Talent gesprochen, aber da waren ja noch viele spannende weitere Auftritte dabei, da könnte man die Formel 1 nennen, wo ihr im Rahmenprogramm dabei wart bei Olympia.
Genau, da haben wir eine Anfrage bekommen. Also das war natürlich eine Riesenehre, die Olympischen Spiele in Tokio. War für mich emotional auch nochmal ganz was Besonderes, weil ich gewusst habe, da kann man mal meine Oma zuschauen. Aber ja, wie wir wissen, war in dem Jahr trotzdem ein bisschen Ausnahmesituation mit Covid und darum ist auch dieses ganze Rahmenprogramm leider abgesagt worden und dadurch auch unser Auftritt. Aber trotzdem haben wir gesagt, allein die Tatsache, dass wir eine Anfrage von einer der größten Sportveranstaltungen der Welt bekommen, zeigt, dass wir am richtigen Weg sind und dass die Leute das schätzen und mögen, was wir machen.
Also ihr seid wahnsinnig gefragt und zwar so gefragt, dass ihr auch schon einen Auftritt gehabt habt bei der Helene Fischer Show. Jetzt ist die alles entscheidende Frage und der Punkt, aus dem man immer am meisten lernen kann, ist die Frage nach der größten Niederlage in den letzten Jahren oder in dem unternehmerischen Dasein. Im Falle der Freaks gibt's da gibt's auch zwei Niederlagen, aber aus diesen Niederlagen kann man besonders viel über Leadership lernen, nämlich Leadership of a Freak. Was ist passiert bei der Helene Fischer Show oder davor?
Davor, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Es war im Endeffekt so, ist es gar nicht so lange her, die Sarah und ich, also meine Partnerin und ich, sind auf Urlaub gefahren. Also die Freaks hat alles gut funktioniert, wir haben super Auftritte hinter uns gehabt und wir sind dann Urlaub gefahren auf ein Kreuzfahrtschiff, 10 Tage. Und dann habe ich gesagt, passt, jetzt lassen wir es uns mal gut gehen, können wir mal wirklich relaxen. Am zweiten Tag kriege ich dann eine Nachricht von wem aus dem Team und sagt, hey, Ossi, hast du gewusst, dass die und die Leute eine eigene Gruppe gegründet haben von meinem Team? Und ich dachte, was, das kann ja nicht sein und bin dem dann nachgegangen und war dann tatsächlich so, dass sie einige von meinem Team hinter meinem Rücken so selbstständig gemacht haben, eine eigene Gruppe gegründet haben, da selber trainiert haben, ein eigenes Logo gehabt haben, eigene Hoodies schon gehabt haben, eigene Pläne schon gehabt haben. Und
aber es ist spannend, dass das in so einem Team passiert, weil gerade in eurem Akrobatik-Team möchte man meinen, da muss man besonders nahe zusammenstehen und ist sich besonders nahe und ein Team, weil es geht, also in letzter Instanz geht es um Verletzungen oder ums Leben, die nur im Teamwork funktionieren. Ja. Und trotzdem ist es passiert, dass ein Teil der Gruppe da dann sich
abgekapselt hat,
gemacht hat.
Ja, also war natürlich auch für mich sag mal, ein Schockmoment und eine große Überraschung und habe dann eigentlich ja die ganze Kreuzfahrt lang damit verbracht, da dem nachzugehen und zu recherchieren und zu herauszufinden, warum das jetzt so ist. Und wir haben sie dann natürlich nachher dann, wie wir zurückgekommen sind, gleich mit denen zusammengesetzt, haben mehrere intensivere Gespräche gehabt, auch über mehrere Tage, dass wir immer wieder drüber schlafen. Und ja, es war am Ende des Tages, dass sie einfach die Interessen in zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.
Wie groß war die Gruppe vorher 12 Leute oder wie groß ist
das? Nein, wir waren 20 Leute und von dem waren es ungefähr 5 Leute, die dann eben den Plan gehabt haben, dass das selber machen.
Okay, aber ohne diesen 5 kann man nicht weitermachen.
Nein, es waren Leistungsträger. Ja, also es waren totale Leistungsträger, die auch die schwierigsten Elemente, also schwierigsten Würfe an Pyramiden gemacht haben. Und das war natürlich nicht so, dass ich sage, hey, passt, dann machst du es so, weil wir machen das eh mit den restlichen ganz einfach. Also so war es eben nicht. Und ja, es war natürlich schwer zum Handeln und damit umzugehen. Okay, was mache ich aus dem? Akzeptiere das einfach, fange zum Schreien an, fange zum Schimpfen an. Also es war alles, glaube ich, dabei. Also natürlich ein totales Gefühlschaos. Aber am Ende des Tages habe ich es akzeptiert, weil ich gewusst habe, ja, mit Menschen zu arbeiten ist einfach eine dynamische Sache. Und Ziele verändern sich einfach, ja, Denkweisen verändern sich einfach und sie haben einfach andere Ziele gehabt. Sie wollten nicht mehr mit dieser großen Gruppe, sondern wollten eben mehr im kleineren Rahmen, wollten andere Shows machen, andere Würfe, andere Pyramiden und das hat sich halt einfach nicht mit dem gedeckt, was meine Philosophie mit den Freaks war.
Also letztlich hast du sie gehen lassen.
Genau, das war dann im Endeffekt das und trotzdem, was für mich meine Entscheidung was meine Entscheidung vereinfacht hat, war diese Denkweise, dass ich gewusst habe, ich habe die Fähigkeit, auf diese neue Situation gut und effektiv zu reagieren.
Weil das war ja ein Riesendruck im Hintergrund, weil ja die nächste Show nahte.
Genau.
Also der Countdown zur Helene Fischer Show.
Genau.
War da.
Ja, voll. Also das war wirklich nur ein paar Wochen danach, dass wir diese Show gehabt haben, was im Fernsehen übertragen war. Also da geht es um diese Helene Fischer Weihnachtsshow. Haben wir auch zusammen mit einer anderen Gruppe zusammengearbeitet, plus die Helene Fischer on stage. Und da wollten wir natürlich auch das Beste halt herzeigen. Und ja, haben dann diese Situation gehabt. Ich habe sie gehen lassen, habe es akzeptiert, hat für mich auch total gepasst. Dann war die Situation so und ich habe mich auf meine Stärke konzentriert, dass ich wusste, okay, ich konzentriere mich auf die restlichen, ich weiß, die bocken das, ich weiß, die haben das Zeug dazu und wir haben gemeinsam voll Gas gegeben und habe zugeteilt, du machst das, du machst das, du machst das, du springst für diese Position ein und dann haben wir das total gerockt. Also es ist keiner aufgefallen, dass wir da irgendwie mit einer neuen Besetzung gearbeitet haben und wir haben dann bei der Helene Fischer Show wirklich die besten Elemente herzeigen können.
Das heißt, aus diesen 20 wurden dann 15 und mit diesen 15 und mit der zweiten Gruppe im Team gemeinsam wart sie dann zur Helene Fischer Weihnachtsshow live auf der Bühne und auch mit der Helene Fischer selbst.
Genau.
Die war Teil
von dieser Show. Inszenierung, genau. Also es war im Endeffekt, glaube ich, 1,5 Tage Probezeit, eben auch mit dieser anderen Gruppe, dass alles gut koordiniert wird, hat aber auch super funktioniert.
Also man hätte ja zuerst schreien können und aus der Haut fahren und sagen, warum kapseln sie da 5 Leute ab und warum wollen die ihren eigenen Weg gehen, was passt nicht. Aber in Wirklichkeit bist du da als Leader in Ruhe und bedacht vorangegangen, hast die Gruppe neu zusammengestellt, in der neuen Zusammenstellung eine zweite Gruppe offenbar mit ins Boot geholt. Mhm. Und dann das Ganze so gerockt, dass sogar die Helene Fischer dort auch unverletzt von der Bühne
Genau so war es.
Also das sagt schon einiges über das Thema Führung aus, weil viele wären verzweifelt oder hätten vielleicht alles hingeschmissen oder hätten gesagt, die Show kann ich nicht machen, aber ihr habt es durchgebissen, ein neues Setting aufgestellt und so ja diese Show gerockt. Mhm. Sehr spannend.
Mhm. Ja.
Das war aber nicht die einzige Niederlage, die passiert ist oder das einzige... Ja, die einzige Riesen-Challenge sozusagen, wo du deine großartigen Führungskompetenzen unter Beweis stellen konntest, sondern es ist bei einer Gala in Amsterdam vor 22.000 Leuten, wie ich gehört habe, relativ kurz vor Auftritt etwas passiert.
Ja, voll. Es war eine große Turngala in Amsterdam, wo wir eingeladen worden sind, als Schlussact aufzutreten, also wirklich der allerletzte Act von dieser Gala. Und es waren 2 Vorstellungen, eine am Nachmittag und eine am Abend. Die Abend war dann sozusagen diese große Abendgala, wo auch das holländische Fernsehen da war und es sind auch viele Mütter und Väter und generell Bekannte auch extra nach Amsterdam geflogen, damit sie uns zuschauen können. Nachmittag haben wir alles super geschafft, also waren total happy, haben da ein halbes Jahr drauf hintrainiert, also mit einer total neuen Show. Und dann haben wir gesagt, ja passt, für die Abendshow machen wir es so, wir gehen vorher noch kurz was essen, dann sitzen wir sie auf die Tribüne, schauen sie die erste Halbzeit an, weil wir ja eh Zeit haben und in der Pause gehen wir dann in die Garderobe, ziehen sie um, dann sie aufwärmen, stimmen uns ein und dann machen wir unseren Schlussakt. Ja, war dann sozusagen diese erste Halbzeit, wo ich im Publikum drinnen sitzt, dann kriege ich ein WhatsApp von einem aus meinem Team und dann sagt er, hey Ossi, wir haben ein Problem, der Max und ich haben die Scheißerei und Speiperei. Also es ist anscheinend irgendein Virus herumgegangen und ja, die sind da dran erkrankt und wir sind natürlich sofort in die Garderobe aufgerannt und dann war es wirklich der eine auf dem Klo, der andere auf dem anderen Klo und haben sie in alle Richtungen entleert. Und das 35 Minuten vor unserem Auftritt.
Und das auch wieder mit zwei Leistungsträgern, die die Pyramide genau. Dann halten. Also sagen wir, ganz unten ist schwieriger wie oben noch zu besetzen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also im Endeffekt ein komplexes System, wo jeder seinen Part dazu beiträgt. Also der Max war schon der Mittelmann von dieser ganz großen Pyramide, die wir haben. Das ist unser Vierstockflieger, so ein bisschen wie Dirty Dancing, nur auf 6 Meter Hechen. Und der zweite, der Robert, war eben derjenige, der das Mädel dann nach oben wirft. Und das heißt, die waren beide in dieser großen Pyramide involviert, aber nicht nur in dieser, sondern auch in anderen. Und ja, wir haben gewusst, hey, die Zeit rennt. Wir haben dann sofort die Sanitäter hergeholt und gesagt, hey, könnt ihr nicht irgendwas geben, dass das besser wird, dass das aufhört? Und die haben dann auch gesagt, das geht leider nicht, weil der Körper ist schon in einem Stadium, dass er sich entleeren möchte und das können wir halt nicht mehr rückgängig machen. Und ja, es war dann einfach nur mehr zu hoffen, dass das irgendwie besser wird. Es war dann manchmal besser, nachdem sie entleert haben. Dann haben sie gedacht, bah, jetzt wird es wieder. 2 Minuten drauf, haben sie dann doch wieder aufs Go gehen müssen. Und es war halt die ganze Sache auf und ab.
Wir müssen das Timing nochmal kurz darstellen, weil das WhatsApp, das erste WhatsApp, das war 35 Minuten vor dem Auftritt.
Genau.
Also jetzt nicht irgendwie 3 Tage davor, sondern 35 Minuten. Das heißt, es tickt der Sekundenzeiger. Ja.
Also wir sind dort gesessen im Publikum. Wir haben auf der anderen Seite schon unsere Familien gesehen. Wir haben die ganzen Aufführungen gesehen. Die Halle war bummvoll, also wirklich eine Riesenarena. Und dann kriege ich die Nachricht und gewusst, hey, es läuft die Zeit. Also es kommt wirklich auf Minuten drauf an.
Okay, jetzt muss man sich die Planung der Show wie vorstellen, dass du auf einem Blatt Papier oder am iPad mit Punkten die Personen hinzeichnest und jeder hat dann seine Position und plötzlich sind 2 Punkte ausgefallen.
Genau. Also da überlegst du halt wirklich, also wie ein Schachspiel, aber nur, sagen wir, ein bisschen schneller und komplexer, weil auch wenn eine Person ausfällt und du sagst, okay, der andere rutscht jetzt nach oder ersetzt diese Person, hat der ganz andere Wege. Aber auch physisch, wenn einer 5 Zentimeter kleiner ist als der andere, dann wirkt sich das natürlich auch auf deinen Partner aus.
Steht die Pyramide schief.
Genau, oder? Oder wenn einer mehr antaucht, dann fliegt das Mädel vielleicht schief oder zweit. Oder
statt 6 Meter 8 Meter.
Genau, ja. Und das sind halt alles so Sachen, die gehen mir da in den Kopf, was triff ich jetzt für Entscheidungen? Ja, und nebenbei habe ich dann 20 Leute, die hysterisch herumschreien und gerade unsere Clan gesagt, hey, was sollen wir jetzt machen? Wir müssen auftreten und bibabo. Und dann habe ich dann auch irgendwann einmal gesagt, boah, hey, ich muss jetzt weg von dieser Hysterie, habe mich in einen anderen Raum begeben und habe dann angefangen, dass ich innerhalb von 7 Minuten 3 unterschiedliche Choreografien erstelle. Eins war mit Max, ohne Robert, eine war mit Robert, ohne Max, eine war ohne beide und die beste Variante war gewesen, ich muss gar nichts verändern. Ja, und dann habe ich auch mit Max und Robert noch konkret drüber geredet und sie haben mir dann auch gesagt, hey, wir probieren das so, dass ich sage sonst 2 Minuten, bevor wir auf die Bühne gehen, wann es soweit ist, wir gehen nochmal aufs Klo, rahmen nochmal aus und dann gehen wir auf die Bühne und machen das. Aber das und das und das können wir nicht machen, das ist einfach zu riskant, da fühlen wir sich nicht wohl dabei, das müssen wir bitte umstellen. Und da war dann dieser Moment, wo dann wir konkrete Pläne entwickelt haben, bin zu jedem Einzelnen hingegangen und gesagt, hey, kannst du vorstellen, dass du die Position für ihn einnimmst? Ich glaube, dass du das kannst, traust du das zu. Und so haben wir dann halt wirklich diesen Plan geschmiedet und jeder ist dann von Panikmode auf ja, Game Mode gewechselt und ja, haben dann natürlich trotzdem immer nur das im Hintergrund gehabt, war ja, was da mal, wenn jetzt auf der Bühne ein Malheur passiert.
Also, ich sag's nochmal, wir reden von 35 Minuten, ja, weil allein die Erzählung jetzt könnte über 35 Minuten sein, ja, von dem, was da im Sekundentakt abgelaufen ist. Also, im Prinzip, mir gefallen ja diese Parallelen wahnsinnig. Also, die Parallelen von dieser Show oder generell euren Shows in Form der Pyramide und von dem die Brücke zu schlagen zum Unternehmertum. Ja, das ist ja irgendwo eine Pyramide, ja, wenn man sich Organigramme anschaut. Ja. Und wenn du da ein Rädchen rausnimmst, dann funktioniert das Ganze nicht mehr so gut, ja, wie vorher, wenn du nicht einen besseren Plan hast, dieses Zahnrad zu ersetzen.
Cool. Du denkst ja, du hast ja endlich so diesen perfekten Plan, dieses perfekte System und die Maschine, die gut funktioniert. Und dann passiert wieder was. Und dann fällt wieder so an. Und dann ja, liegt es trotzdem an dir, wie reagierst du dann drauf? Ja, verfallst du in diese Panik und steckst damit vielleicht alle anderen an oder nimmst Verantwortung und vertraust auf deine Fähigkeiten als Leader, dass du dann ruhig bleibst und halt effektiv dir eine Lösungsstrategie entwickelst. Und das war für mich damals schon dieser ausschlaggebende Punkt, dass ich gewusst habe, da auch in solchen Extremsituationen schaffe ich es, Ruhe zu bewahren und auch Ruhe zu vermitteln.
Da sind ja 8-, 9-, 10-Jährige dabei. Genau. Und wenn die sehen, ja, also sagen wir die jungen Teammitglieder, um das in der Unternehmenssprache zu übersetzen, wenn die sehen, der Chef ist irgendwie in Panik, dann sind die auch im Panikmodus. Ja. Wenn die aber sehen, du stehst vorne und bist ruhig und hast 4 Pläne,
ja,
dann gehen die wahrscheinlich auch wieder in einen ruhigeren Modus und wissen, okay, ja, er hat einen Plan, es wird funktionieren.
Voll.
Was war dann der Plan von den 4? Also welcher kam zum Einsatz?
Es war dann der Plan, dass wir natürlich überlegt haben, gerade diese 4-Stock-Flieger-Pyramide, wie können wir die umbauen, dass das trotzdem sicher funktioniert. Das ist einer der schwierigsten Pyramiden auf der ganzen Welt, also außer Cirque du Soleil, und wir macht das keiner auf der Welt. Und da ja, habe ich natürlich abwägen müssen, wem traue ich jetzt welche Position zu, so dass es auch wirklich sicher passiert und nicht jetzt 22.000 Leute einen Sturz sehen und vielleicht irgendwelche Verletzte sehen. Und es war dann so, dass ich dann auf die Position von Max gerutscht bin, weil ich das einmal vorher in einem Training gemacht habe und das gut funktioniert hat, weil das war schon 3 Monate vorher. Und beim Robert haben wir dann auch eine andere Position hingestellt, also einen anderen Mann hingestellt. Und ja, auch bei den anderen Sachen haben wir dann auch noch ja, korrigiert, aber das war dann wirklich so, dass es ist keiner aufgefallen, es hat super funktioniert, wir waren super happy, es ist auch alles drin geblieben, Gott sei Dank, was Max und Robert angeht, und das, ja, wir sind dann ja, wirklich mit Tränen von der Bühne runtergegangen, also Freudentränen, weil das so ein enormer Druck war und auch von mir, also selbst ich habe Tränen in den Augen gehabt, dass wir dann diese Situation so gemeistert haben, das war natürlich eine Riesenerleichterung.
Habt ihr da eigentlich gleich realisiert, was ihr jetzt für eine Meisterleistung vollbracht habt, oder hat das ein bisschen gedauert?
Nein, es hat schon ein bisschen gedauert. Also ich habe es, glaube ich, schon erst im Nachhinein wirklich realisiert, was das für Verantwortung war, und dass da auch eine falsche Entscheidung halt solche so verheerende Auswirkungen haben hätte können. Und da war ich natürlich froh, dass ich da dementsprechend richtig reagiert habe, auch das richtig vermitteln konnte, weil das ist ja nicht nur, wie reagiert ich drauf, sondern wie kann ich das auch dem Team weitergeben. Ja, weil es bringt nichts, dass ich Ruhe bewahre, aber sag nichts oder sag den Jungs und Mädels halt nichts, sondern auch denen, dass sie genau wissen, was sie zu machen haben und dass ich darauf vertraue, dass sie das voll machen werden und schaffen werden und sie ja bestärkt werden, auch in dieser Extremsituation, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, dass wir das jetzt erfolgreich schaffen. Ja, und ich glaube, das ist das, was bei meinen Leuten halt so gut ankommt. Einerseits habe ich dieses Hollywood-Mindset, dieses große Denken, hey, wir schaffen alles, aber auch trotzdem diese asiatische Ruhe, ja, dass ich einfach in solchen Stresssituationen ruhig bleibe und das auch vermitteln kann.
Unglaublich tolle Geschichte, aus der man sehr viel auch fürs Unternehmertum lernen kann. Diese 2 Beispiele kann man sofort transportieren in unternehmerische, ja, Krisen und wie man sie bewältigt, nämlich mit einem klaren Kopf, mit Ruhe und mit ja dann doch einer Strategie oder mehreren, je nachdem welche, in dem Fall von den 4 man anwendet.
Ja.
Wenn man das so hört, ist natürlich sofort die Frage, wo kann man euch denn sehen? Ja, wo gibt's Auftritte, wo kann man Karten buchen? Aber nachdem wir ja sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer als Zuhörer haben, gibt's auch noch andere Möglichkeiten. Nämlich spannend ist, dass ihr oder du mit deinem Team auch Customized Shows hast es dann, glaube ich. Also sozusagen Auftritte oder Shows für Unternehmen gestaltet. Ja, und das ist jetzt spannend für alle, die uns zuhören. Vielleicht beschreib uns doch so einen Vorgang. Ja, also wie kommt ein Briefing vom Unternehmen rein? Was will ein Unternehmen von euch? Wie gestaltet ihr dann die Show? Und wie passt das Thema der Show dann zu einem Produkt oder zur Aussage von einer Marke zum Beispiel?
Also wir haben im Endeffekt bei uns mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, die Freaks buchen, also einfach einen klassischen Auftritt buchen, der dauert meistens zwischen 3 Minuten und 7 Minuten. Dann haben wir auch die Möglichkeit, dass ich eigene Shows kreiere oder inszeniere. Das heißt, eine Firma kommt zu mir her und sagt, wir haben jetzt ein 100-jähriges Jubiläum für die und die Mitarbeiter, wir wollen diese Message vermitteln oder wir wollen dieses Produkt präsentieren. Und das ist unsere Firmengeschichte oder das ist unsere Story, die wir vermitteln wollen, und dann überlegen wir ein Konzept, überlegen wir, welche Artistik passt dazu, welche Musik passt dazu, welche Visuals passt dazu, und inszeniere dann im Endeffekt so eine Customized Show. Kann von Show-Einlagen gehen, kann aber auch bis zu abendfüllenden Shows gehen. Also da biete ich eigentlich relativ viel. Gemeinsam mit den Freaks, aber auch mit anderen Artisten von ganz Österreich und international.
Und zur Show gehört aber sozusagen nicht nur die Akrobatik, die man auf der Bühne sieht, sondern auch Hintergrund, Bild, Ton, Film, 3D-Animationen. Also sozusagen das Gesamtpaket kommt dann aus deiner Feder.
Genau, ja genau. Also so war es im Endeffekt auch bei Britain's Got Talent. Ich habe die Story aufgebaut, die Idee, sogar das Intro-Video vom Halbfinale, das habe ich geskriptet und denen gesagt, ich stelle mir das ungefähr so vor. Und dann planen wir das einfach durch, wie ist die Location, Höhe, Bühne, Moderation, offizielle Talks, egal was es ist. Und aus dem baue ich dann sozusagen eine Entertainment-Sequenz, so dass es wirklich auch jeden Einzelnen catcht. Also das ist sozusagen schon ein bisschen meine Stärke, dieses Storytelling. Wie schaffe ich es, einerseits was groß aufzuziehen und spektakulär aufzuziehen, aber trotzdem etwas, was jeden Einzelnen emotional halt catcht.
Das heißt, die Buchung von The Freaks ist sozusagen Standardprogramm oder sind Elemente, die dann, du hast gesagt, 7 bis 9 Minuten dauert. Mhm. Aber ich glaube, die erste Anfrage von einer Customized Show war aus Ungarn, die gefragt haben, könnt ihr auch eine Stunde oder
länger? Ja, voll, genau. Also die üblichen Buchungen sind eben diese Einlagen für die Freaks. Da haben wir einerseits fertige Shows. Ganz oft wird natürlich die Britain's Got Talent Show gebucht. Aber genauso gibt es Veranstaltungen, wo sie sagen, wir haben jetzt ein Thema Weihnachten oder wir haben jetzt eine Anfrage für eine Wikinger-Veranstaltung in Norwegen. Also da ist wirklich das, was der Kunde möchte, das bieten wir. Und da schauen wir, was gibt's für Möglichkeiten. Die größte Challenge war eben letztes Jahr, das war aus Budapest eine Anfrage vom Margaret Island Theater, also so ein Open-Air-Theater. Und die wollten halt eine 100-minütige Show. Also keine 3 Minuten oder 7 Minuten, sondern 100 Minuten.
Dann hast du das gelesen und hast gedacht, die haben sie verschrieben.
Ja, ja. Vorher und dann war es dann wirklich so, 100 Minuten. Und erste Reaktion war natürlich, keine Ahnung, das ist unmöglich. Also 100 Minuten mit meinen Leuten, das schaffen wir einfach nicht. Also physisch unmöglich. Aber hat man dann trotzdem gedacht, ja, es war vielleicht wieder eine neue Challenge für mich. Also einfach für mich die Möglichkeit da, meine Fähigkeiten zu erweitern, gemeinsam mit meiner Partnerin, die Sarah, die da vor ihrem Hintergrund auch mitwirkt. Und da haben wir gesagt, hey, wir nutzen das als Plattform, wir nutzen das als Möglichkeit, dass wir da ein neues Projekt auf die Beine stellen, eine wirklich 100-minütige Show. Haben dann auch mit vielen bekannten Artisten aus ganz Österreich gesprochen, die wir eben über die Jahre kennengelernt haben, also Jongleure, Tänzer, Musiker, Comedians und so weiter, und gesagt, hey, unser Plan ist, ein österreichisches Cirque du Soleil auf die Beine zu stellen. Und das machen wir in Budapest als Premiere. Und wir waren alle gleich Feuer und Flamme, waren voll begeistert. Haben wir dann einen Namen ausgedacht, es war dann Nova, und eine Story ausgearbeitet. Da wollte man eben Richtung Science Fiction gehen, weil ich da einfach für die Zukunft viel Potenzial sehe. Gerade dieses Technologie, Robotik, AI und so weiter Thematik. Und haben dann innerhalb von wenigen Monaten diese Show auf die Beine gestellt. Mit Kostüm, Musikauswahl, Übergänge, wie oft kommt wer auf die Bühne, wie viel Zeit hat er zum Umziehen, Videotrailer gemacht und so weiter. Also wirklich von null auf aufgezogen. Und da haben wir dann die Premiere in Budapest gehabt vor 3000 Leuten.
Also wenn wieder mal eine Anfrage kommt, wo du denkst, die haben sie in der Minutenanzahl um eine Null vertan, dann stresst dich das jetzt nicht mehr so, sondern die mehreren tausend Unternehmerinnen und Unternehmer, die zuhören, gerne eine Anfrage. Man findet euch unter www.thefreaks.at
genau.
Und kann dort eine Anfrage senden zu diesen Customized Shows, was einfach einzigartig ist. Man muss es auf YouTube oder sonst wo ansehen. Man kann es einfach im Ton nicht erklären, was da abgeht. Es ist unglaublich. Ja. Begeistert mich jedes Mal vom Neuen, wann ich mir da was ansehe. Und da kann man nur den imaginären Hut ziehen vor der Leistung, die ihr erbringt.
Ja, vor allem freut uns das halt einfach, dass also viele Menschen wissen gar nicht, dass wir eine österreichische Gruppe sind. Also es gibt so viele Leute, die uns tatsächlich bei Britain's Got Talent sogar gesehen haben und begeistert waren, aber haben nicht gecheckt, dass wir österreichische Gruppen sind.
Wir schreiben dann die Anfrage auf Englisch.
Ja, zum Beispiel. Aber genauso Eventagenturen oder generell Firmen, die wissen gar nicht, was für Qualität das wir in Österreich haben. Also da rede ich jetzt nicht nur von uns Freaks, sondern auch genauso andere Artisten. Und genau diese Lücke versuche ich zu schließen, indem wir möglichst viele Auftritte machen, aber genauso eben eigene Veranstaltungen kreieren, wo ich nicht nur den Kunden eine tolle Möglichkeit gebe, zu sehen, was für Qualität das wir haben im Entertainment-Bereich, aber genauso den Künstlern die Möglichkeit gebe, dass sie eben ihr Talent zeigen können, ob das 7 Jahre alt sind oder 40 Jahre sind, also das ist für mich überhaupt nicht relevant.
Also du liebst die Challenge und die Sarah und du, ihr braucht Herausforderungen,
absolut,
weil das Normale ist euch einfach zu normal. Das
geht so nicht. Genau so ist es.
Also das Hollywood-Mindset heißt ja sozusagen groß zu denken und groß in die Zukunft zu schauen und die Dinge zu versuchen, die man vielleicht für unmöglich hält. Mhm. Jetzt wollen wir 10 Jahre noch vorschauen. Wo siehst du dich mit der Sarah und das ganze Team, was euer The Freaks Team betrifft?
Wir haben ganz viele Ziele. Natürlich wollen wir einerseits diese 100-minütige Show auch auf vielen internationalen großen Bühnen präsentieren und da einfach einen Namen machen. Wir wollen als Freaks weltweit gebucht werden. Also da sind wir schon auf einem guten Weg, aber da gefällt man sich natürlich immer, wenn wir London, Bahrain, Hongkong, Las Vegas letztes Jahr, auf den Malediven waren wir, dass wir da überall hinreisen dürfen und unsere 10, 11, 12-Jährigen da kreuz und quer durch die Welt fliegen. Das ist natürlich auch ein voll cooles Erlebnis und das ist halt eine Erfahrung, was ich jedem ermöglichen möchte. Organisatorisch, sagen wir mal, noch größer gedacht, ist es schon unser Ziel, dass wir einmal unseren eigenen Standort haben. Also wirklich so wie unser Headquarter, wie unser österreichisches Cirque du Soleil Headquarter, wo wir einerseits natürlich Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, dass sie bei uns trainieren und da auch ihr Talent gefördert bekommen und dieses Talent dann auch auf den größten Bühnen der Welt zeigen können. Aber auch natürlich für uns, dass wir die Infrastruktur schaffen, dass wir mehr Zeit in das investieren können und dadurch noch mehr Qualität bieten.
Also ein großes Headquarter zum Training heißt, wie groß ist dann dieses Headquarter und also groß, wie hoch?
Hoch, the sky is the limit. Also ja, von der Höhe brauchen wir meistens so in die 9 Meter, sagen wir mal. Also wir werfen auf 7 Meter Höhe und ein bisschen Spielraum war natürlich nicht schlecht. Und da natürlich brauchen wir mehrere Hallen. Wir hätten auch gern einfach Büros drinnen. Wir brauchen auch Spiegelsäle, wir brauchen auch Riesentrampolins. Also wir wollen halt wirklich so ein Zentrum kreieren, wo wir einerseits gut arbeiten können drinnen, aber genauso die Jugendlichen und Kinder halt fördern. Wir arbeiten da sehr viel mit dem Olympiazentrum in Linz zusammen ist seit kurzem, aber genauso ja, mit der Stadt Linz und generell in Oberösterreich, dass man da halt ja, die Bevölkerung einfach helfen, dass sie halt nur mehr Sport betreiben, Spaß dabei haben. Also das ist bei uns halt ganz wichtig. Wir machen das alles sehr Wettkampf, also ohne Wettkampfdruck, sondern wirklich nur für die Bühne. Und das ist auch das, was bei den Kindern halt einfach so gut ankommt. Ja, weil sie einfach Spaß dabei haben und das aber auch dann den Familien, aber auch generell den Leuten halt zeigen können.
Also auch das hat natürlich sehr viel Gutes. Ihr bringt die Kinder zum Sport, ihr bringt die Kinder zur Akrobatik, die damit sportlicher, gesünder und besser dann in ihr nachfolgendes berufliches Leben durchstarten.
Ja, voll, voll. Und das ist im Endeffekt sicher da genauso Parallelen wie im Unternehmertum. Ich sage den Kindern, hey, probiert viel aus und egal was ihr macht, macht das, was ihr gern macht. Ja, und alles, was man gern macht, das wird man gut machen. Und es wird auch ja, in den Trainings immer wieder Sachen geben, die nicht funktionieren und man stürzt und fällt auf die Schnauzen und es wird einmal Tiefs gehen, es wird einmal irgendwelche Blockaden geben. Ja, aber wenn man dran ist und sich auch mit den richtigen Menschen umgibt, die einen unterstützen und fördern, dann wird aus dem was Großartiges entstehen. Ja, und darum finde ich auch diese, ja, meine Geschichte mit den Freaks so toll, weil Freaks ist ja eigentlich was Negatives, ja, in der Gesellschaft gesehen, dieser Begriff Freak. Ja, aber wir drehen den Spieß eigentlich um. Wir sagen, hey, dieses Anderssein, das ist nicht negativ, sondern das kann was Besonderes sein, ja, was Spektakuläres, was Außergewöhnliches. Und ich glaube, das sollte sich halt jeder mitnehmen, der sagt, hey, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, ich will meiner Passion nachgehen und ich nehme da alles in Kauf, weil ich weiß, am Ende des Tages wird das sein, was mich halt glücklich macht. Ja, und das gebe ich halt meinen 7-Jährigen mit bis zu meinen erwachsenen Männern.
Ja, muss man so stehen lassen, weil es ist ein toller Schlusssatz. Und ihr macht da viel Tolles für die Zukunft der Kinder und der Jugendlichen und für ihre, für ihren Werdegang. Und die Frage nochmal danach, wo ihr euch in 10 Jahren seht, die finde ich deshalb besonders spannend, weil ich gern beim einen oder anderen die zweite Runde drehen würde. Und in dem Fall möchte ich gern in einigen Jahren dieses große The Freaks Academy Gebäude in Linz an der Donau oder wo auch immer sehen, dass dein und euer Hollywood-Mindset sich tatsächlich in dem Gebäude niederschlägt und auch das dann Wirklichkeit geworden ist. Das wäre sehr spannend.
Ja, würde mich auch freuen und ist auf jeden Fall unser Ziel.
Also herzlichen Dank fürs Dabeisein, lieber Ossi Ono. Es war unglaublich spannend, deine und eure Geschichte zu hören. Besonders spannend war es zu hören, wie man aus solchen Krisen rauskommt, wie man die meistert, wie man mit dem Hollywood-Mindset im Kopf viel weiter kommt, als man glauben könnte. Und das umzulegen auf das Unternehmertum ist eine spannende Geschichte. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.